Ja, einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Frage, worauf hoffen wir eigentlich? Und lebt unsere Hoffnung noch? Oder sind wir eher hoffnungslos in einer Zeit, in der Kriege und Umweltkatastrophen immer mehr zuzunehmen scheinen? Oder gehören wir vielleicht sogar zu denen, die schon den Kopf erfolgreich in den Sand stecken, weil sie sagen, ich kann das alles überhaupt nicht mehr sehen oder aufnehmen? Wozu Internet inklusive der sogenannten sozialen Medien und Fernsehen uns reichlich Gelegenheit geben? Manchmal habe ich das Gefühl, wir sollen gar nicht zum Nachdenken kommen. Aber wenn ich Zeugnis geben soll von meiner Hoffnung, wie es in der Bibel heißt, dass ich dazu immer bereit sein soll, gegenüber jedermann Auskunft zu geben, was antworte ich dann? Im heutigen Predigtext aus dem Römerbrief, den Paulus an die ersten Christen in Rom geschrieben hat, ist das eigentlich das Thema? Hoffnung. Ich lese den Text nach der Zürcher Übersetzung von 2007. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Wurde die Schöpfung doch der Nichtigkeit unterworfen? Nicht, weil sie es wollte, sondern weil er, der sie unterworfen hat, es wollte. Nicht ohne Hoffnung aber, dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werde zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag. Doch nicht nur dies, nein, auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe empfangen haben, als Erstlingsgabe, auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Vielleicht ein paar Facts zunächst zum Römerbrief schlechthin. Der findet sich in der Reihe der Briefe im Neuen Testament ja an erster Stelle. Und ich habe immer gedacht, also das ist halt chronologisch, da ist halt der erste, der geschrieben wurde und dann ging es so weiter. Dem ist wohl nicht so, habe ich gelernt. Aber es gibt mehrere gute Gründe darum, weil er trotzdem da vorne steht. Erstens, er war eines der wichtigsten Textbeispiele für einen Brief zu seiner Zeit, und zwar nicht nur im Bereich des neutestamentlichen Schriftgutes, sondern im Bereich der Antike überhaupt. Zweitens, wegen des Gewichts und seiner Bedeutung, die er hat. Einer Exposition des paulinischen Evangeliums von der Gnade Gottes und Erörterung von Gottes Heilsplan für alle Menschen. Einfacher ausgedrückt, was eigentlich ist das Gute an der guten Nachricht für alle Menschen? Und drittens spielten da auch die Adressaten des Briefes eine Rolle. Das kaiserliche Rom, der Brief ging ja an die Römer, war wohl schlechthin sozusagen der Nabel der Welt, die damalige Hauptstadt der damals bekannten Welt. Adressaten waren also die ersten Christen in Rom, die Paulus übrigens noch gar nicht kannte, weil er zwar auf seiner dritten Missionsreise unterwegs war, aber bis Rom noch nicht gekommen war. Gleichzeitig hatte er gehört, dass es dort Christen gab. Menschen aus Rom, die wohl das Pfingstwunder miterlebt hatten und anschließend wieder nach Hause gingen, nachdem sie zum Glauben gekommen waren. So ist Gemeinde in Rom entstanden. Und nachdem er dann noch jemanden gefunden hatte, der diesen Brief sozusagen transportieren konnte, die Deutsche Post gab es noch nicht, die israelische wahrscheinlich auch nicht, sondern eine Christin, die er kannte und die gerade nach Rom gehen wollte, da konnte er ihr diesen Brief mitgeben und dann hatte er die Gelegenheit genutzt und hat diesen Brief geschrieben. Geschrieben wurde der Brief tatsächlich von Paulus, das ist sehr sicher. Selbst Exegeten, die vieles bezweifeln oder bezweifelt haben, sind sich da sicher, dass das so ist. Das lässt sich wohl auch sehr stichhaltig nachweisen sozusagen. Und man kann sogar ziemlich genau sagen, wann. Im Jahr 57 nach Christus. Da habe ich auch gestaunt, dass man das so genau rauskriegen kann. Paulus wollte diesen neuen Christen in Rom schon mal im Vorhinein Mut machen. Er wollte schon lange dahin, er hatte Sehnsucht, schreibt er, sie zu sehen. Dann kam Verschiedenes dazwischen. Aktuell war er zum Beispiel in Haft. Und er wollte ihnen aber sein Kommen ankündigen, damit die wussten, aha, jetzt wird es konkret, der Paulus kommt. Leiden und Christsein, wohl eher der Normalfall als die Ausnahme. Übrigens nicht nur zu damaligen Zeiten, also Paulus saß ja, wie gesagt, im Gefängnis. Heute ist es aktuell so, dass mehr als 360 Millionen Christen weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Mehr denn je. Und 5.600 wurden beispielsweise im Oktober 21 bis September 22 deswegen ermordet. Die Zahlen stammen nicht von mir, sondern von der Organisation Open Doors, die sich da sehr drum bemüht. Und so beginnt der Text mit der Ansage des Paulus, dass das, was Christen aktuell in Rom und anderswo erleiden müssen wegen ihres Glaubens, sozusagen vernachlässigbar ist. Gegenüber dem, was an ganz Besonderem noch kommen wird. Etwas, das man sich aktuell noch gar nicht vorstellen kann. Er sagt sogar, dass die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Was aber meint er damit? Und wer sind denn eigentlich die Söhne und Töchter Gottes? Die zweite Frage zuerst. Sicherlich meint er damit mal auf jeden Fall natürlich die Römer, die Angeschriebenen. Die neuen Christinnen und Christen in Rom. Aber angesprochen dürfen sich natürlich alle fühlen, die an Jesus bzw. an Gott glauben, natürlich auch in Wilhelmsdorf und Umgebung. Aber nicht glauben im Sinne von, ich glaube, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, das hat mir ein Pfarrer mal erklärt. Glauben hieße nicht, dass so wie man glaubt, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Diese Art Glauben ist nicht gemeint. Sondern Glauben im Sinne einer tiefen Vertrauensbeziehung zum Vater im Himmel bzw. zu Jesus bzw. zum Heiligen Geist. Wie wir es im Glaubensbekenntnis ja auch immer wieder bekennen. Mir ist dazu eingefallen Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und was ist gemeint mit dem Offenbarwerden der Söhne und Töchter? Paulus führt aus, dass er die ganze Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist. An diesem Wort bin ich hängen geblieben. Was meint er denn mit Nichtigkeit? Alles nichts wert, wertlos oder was? Bis ich eine andere Übersetzung gefunden habe. Statt Nichtigkeit ist anderswo mit Vergänglichkeit übersetzt. Also schlichtweg die Tatsache, die uns allen ja eigentlich klar ist, weil wir das ja auch immer wieder und wieder erleben, das Leben ist vergänglich. Endlich, nicht unendlich. Ich erinnere mich an einen Pfarrer, der bei Beerdigungen die Anwesenden immer wieder auch nebenbei daran erinnert hat, dass auch die aktuell Lebenden ja irgendwann sterben müssen. Obwohl das ja eigentlich jeder und jedem klar ist. Auch wenn medizinisch heute manches möglich ist, was früher gar nicht vorstellbar war. Könnte es sein, dass Paulus den ersten Christen und uns mit dem Satz »Nicht ohne die Hoffnung aber, dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werde« zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes sagen wollte, aus der Endlichkeit des Lebens wird eines Tages wieder Unendlichkeit, zumindest für die Kinder Gottes. 1. Korinther 15, Vers 55, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? In meiner alten Lutherbibel steht übrigens über dem Absatz vor diesem Vers die künftige große Veränderung. Noch eine Parallelstelle. Diesmal aus dem Alten Testament, Jesaja, der Prophet im Alten Testament, der den Messias angekündigt hat. Er wird den Tod verschlingen. Ewiglich. Und der Herr wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat es gesagt. Als ich das gelesen habe, war ich sehr berührt und habe gedacht, wie sehr wünschen wir uns das, dass jemand kommt und alle Tränen von Angesichtern abwischen wird und aufheben die Schmach seines Volkes. Wie sehr sehen wir uns, dass endlich Ordnung und Frieden in diese Welt kommt, dass Menschen leben dürfen, egal wo sie leben, welcher Nationalität sie sind, wie auch immer. Diese tiefe Sehnsucht, verehrte Kinder Gottes von Wilhelmsdorf, ist das nicht vielleicht das, wonach sich auch die ganze Schöpfung sogar sehnt? Ich habe auch bei der Natur, wenn ich das betrachte, manchmal den Eindruck, es geht immer mehr zurück, es wird immer schwieriger, es wird immer komplizierter und als ob die Schöpfung sich tatsächlich danach sehnt, dass sie in Ordnung kommt. Und dann ist mir natürlich noch der Vers eingefallen, wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das wäre es doch, oder? Ein neuer Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und noch Offenbarung 7, Vers 17. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Zukunft. Das kommt. Oder klingt es vielleicht doch zu schön? Naja, Paulus schreibt, auf Hoffnung sind wir gerettet, steht in unserem Text. Und hoffen kann man nur, was man eben noch nicht sieht, sonst braucht man es nicht hoffen. Aber Jesus, der Messias, musste auch leiden. Wir haben es eben im Text gehört. Er lebte als Mensch unter uns, letztendlich mit dem Ziel, sich auf eine sehr grausame Weise umbringen zu lassen. Er wusste, dass das kommt, denke ich, und er hat darauf zugelebt und hätte es auch gern vermieden, das wissen wir auch. Und trotzdem hat er es getan. Obwohl es dafür gar keinen Grund gab, weil er als Einziger schuldlos war. Er musste wohl sterben, damit wir noch zu retten sind. Jesus starb am Kreuz, wurde begraben, 3 Tage lang, dann stand er auf und wurde wieder lebendig, wie er es vorhergesagt hatte. Und vermutlich hat es damals bei der Vorhersage auch keiner verstanden und die haben gedacht, wie 3 Tage auf und dann wieder, wie soll das gehen? Nein, wenn ich mir die heutige Welt anschaue, ist da wenig zu sehen, was Hoffnung macht. Deswegen können wir den Ausführungen des Apostel Paulus eigentlich nur lauschen und eben diese Hoffnung haben auf das, was hier angekündigt ist. Noch schöner finde ich die Übersetzung ausharren in der Hoffnung. Das hat sowas Beharrliches. Dass der Tag kommen wird, an dem Leben aufhören wird, aufzuhören. An dem die Schöpfung und wir von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. und an dem Gott abwischen wird alle Tränen. Amen.